Heute zum Thema braune Schatten, wie rechtsextreme Fans das Stadion als Präsentationsfläche nutzen. Am 17. April beginnt in München der Gerichtsprozess gegen Beate Zschäpe und ihre mutmaßlichen Helfer des nationalsozialistischen Untergrunds. Eine Mordserie an Migranten hat eine überfällige Debatte über Rechtsextremismus angestoßen. Im Fokus steht der Terror, doch menschenfeindliche Einstellungen wie Rassismus und Homophobie sind der Nährboden dafür. Das zeigt sich im Fußball, wo Ablehnungsmuster wie unter einem Brennglas auftreten. Rechte Hooligans gehen in den Stadien wieder in die Offensive und drängen antirassistische Gruppen an den Rand. Sind Vereine und Fanprojekte darauf vorbereitet? Eine Sendung von Ronny Blaschke.
Ich habe sofort einen Schlag ins Gesicht bekommen und war erstmal konsterniert und dann habe ich immer weitere Schläge abbekommen. Während auf mich eingeschlagen wurde, kamen halt Rufe, wir sind Dortmund und ihr nicht. Ihr Schweine wollt uns hier raus haben und Dortmund bleibt rechts. Hab dann irgendwann versucht zu reden, das hat auch nichts genützt. Habe ich dann um Hilfe geschrien und habe dann das Glück gehabt, dass jemand auch aus der Szene meine Stimme kannte und mich mit Gewalt da rausgeholt hat. Und dann ist mir das klar geworden, dass ich halt in dem Moment quasi fürs System gestanden habe.
Thilo Danielsmeier, seit mehr als 20 Jahren Mitarbeiter im Fanprojekt Dortmund. Während des Champions-League-Spiels in Donetsk Mitte Februar wurde er von Rechtsextremen überfallen. Dortmund gilt als eine Hochburg der Neonazis, vor allem der autonomen Nationalisten. Sie sind in losen Strukturen organisiert, kleiden sich unauffällig, sind meist gewaltbereit. In keiner Stadt Nordrhein-Westfalens werden so viele rechtsextrem motivierte Straftaten gemeldet wie in Dortmund. Dieser Einfluss ist auch im Umfeld der Borussia zu spüren. Während der Saisonpremiere bekundeten Fans auf einem Transparent ihre Solidarität zum nationalen Widerstand Dortmund. Die neonazistische Gruppierung war zuvor verboten worden. Thilo Danielsmeier.
Die wollen im Stadion was darstellen, die wollen keine Stadionverbote haben. Sicherlich wollen die den Raum Stadion auch nutzen. Und gerade deshalb war ich mir da sicher, also von den Leuten dann nie, platt gesagt, einen vom Kopf zu kriegen. Andererseits ist natürlich so, in ihren Foren und Medien und so weiter agitieren die natürlich.
Seit 2004 sind Dutzende Neonazis regelmäßig im Dortmunder Stadion präsent, schreibt der Journalist und Buchautor Olaf Sundermeier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In den Fangruppierungen Desperados und Northside verschwimmen die Grenzen zwischen Ultras, Kampfsportlern, Rechtsextremen. Die Verstrickungen sollen bis in den Ordnerdienst des BVB gereicht haben, berichtet der Sportkorrespondent Raphael Buschmann für Spiegel Online. Die Rechtsextremen lehnen sich in Dortmund an die Borussenfront und ihren Kopf Siegfried Borchardt an, genannt SS-Sigi. Die Hooligan-Gruppe hat in den 80er und 90er Jahren für Schlagzeilen gesorgt. Zuletzt sind Kleidungsstücke der Borussenfront wieder häufiger gesichtet worden. Doch erst nach dem Angriff auf den Sozialarbeiter Thilo Danielsmeier in Donetsk begann eine breite Debatte über Rechtsextremismus.
Und das hat eine Wahnsinnsresonanz angegeben. Es wurde 2 Wochen diskutiert. Wir konnten bei den beiden Heimspielen unglaublich viele Diskussionen führen. Wir haben ein Büro mitten auf der Südtribüne, einen kleinen Fanpoint, wo sich viele Fans treffen. Da standen Schlangen vor, wir haben alle intensiv diskutiert, was denn nun fehlgelaufen wäre. Und dieser Prozess, der ist für uns ganz, ganz wichtig.
Borussia Dortmund verweist auf Maßnahmen gegen rechts. Stadionverbote, Arbeitskreise, Solidarität der Spieler. Doch eine Interviewanfrage für diese Sendung an den Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke lehnte die Pressestelle des BVB ab. Ohne Begründung. Ultras der Gruppe The Unity, die sich gegen Rassismus aussprechen, werden in Dortmund bedroht und angegriffen. In Deutschland ein Beispiel von vielen. Laut der zentralen Informationsstelle Sporteinsätze gibt es in 16 Fanszenen der 3 Profiligen Überschneidungen zwischen gewaltbereiten Fans und Rechtsextremen. In Braunschweig hat eine antirassistische Gruppe Verstrickungen zwischen der Fanszene der Eintracht und Neonazis nachgewiesen. In Cottbus hat der FC Energie Stadionverbote gegen rechte Ultras der Gruppe Inferno verhängt. Ist ein Problem, das als gelöst galt, wieder aktuell? Kehren Neonazis in die Kurven zurück? Oder waren sie nie verschwunden?
Ich glaube ganz einfach, dann sagen zu können, dass wir uns zu stark mit diesen 50 bis 150 Neonazis und ihren Sympathisierenden beschäftigen. Aber Heidmeier, und das ist sehr viel wichtiger, analysiert eigentlich Menschen, die sich nicht als Rassisten oder Neonazis bezeichnen, aber die immer wieder eine Rolle dabei spielen, neue 50 bis 150 Neonazis zu ermöglichen, weil sie eben einzelne Puzzlestücke von Gedanken spielen und im Notfall halt da mitsingen dann im Stadion.
Der Sozialwissenschaftler Gerd Dembowski erforscht seit bald 20 Jahren die deutsche Fankultur. An der Universität Hannover gehört er zu den prägenden Köpfen einer neuen Kompetenzgruppe. Dembowski lenkt den Blick auf die Langzeitstudie zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Darin hat der Bielefelder Gewaltforscher Wilhelm Heidmeier nachgewiesen, dass Abwertungsmuster wie Rassismus, Homophobie oder Sexismus tief in der Gesellschaft verankert sind. So vertreten fast 50% der Bevölkerung die Meinung, dass in Deutschland zu viele Ausländer leben. Gerd Dembowski betrachtet den Fußball nicht als Spiegelbild, sondern als Brennglas der Gesellschaft, unter dem Abwertungsmuster verdichtet auftreten können.
Im Stadion, was passiert da eigentlich? Es treffen sich 85% weiße, deutsche, junge Männer, die auf der anderen Seite der Fans 85% weiße, deutsche, junge Männer als Schwule, als Juden, als Zigeuner beschimpfen, in der sichtbaren Abwesenheit genau dieser benannten Gruppen. Das ist ein Stellvertreterkampf, der da stattfindet. Der Fußball besteht im Grunde genommen aus Befehl, Strafe, Gehorsam. Es ist eigentlich ein autoritäres Prinzip. Und nirgendwo wie im Fußball sehen wir wirklich auch so plastisch, wir und die anderen, Freund und Feind. Nicht nur die einen spielen rot, die anderen in blau, sondern auf der anderen Seite stehen eben auch die anderen Fans auch territorial, wir und die anderen.
Dembowski hält den Begriff der Unterwanderung für unangebracht, denn er würde eine Strategie von außen vermuten lassen. Die Strukturen des Fußballs können Menschenfeindlichkeit bei Jugendlichen schüren. Durch Fanfeindschaften, Überlegenheitsdenken, Hierarchien und durch die rituelle Überhöhung des eigenen Vereins als Ausdruck von Patriotismus, Ehre, Loyalität. Aus diesem Gemisch kann Neonazismus entstehen. Nicht nur in der Anonymität des Stadions, sondern vor allem im Umfeld. In Zügen, Kneipen, Internetforen. Dieser Prozess ist für Politik, Funktionäre und Journalisten schwer zu begreifen. Schließlich gibt es keine martialischen Fernsehbilder wie zum Beispiel von pyrotechnischen Gegenständen. Der Politikwissenschaftler Jonas Gable hat 2 Bücher über die Ultrakultur veröffentlicht. Jene Bewegung, die in den 90er Jahren aus Italien nach Deutschland kam. Seither geben die Ultras den Ton in den Kurven an. Ihr Ziel, die Unterstützung des Vereins. 30 Vorträge hat Jonas Gable in Fanszenen gehalten. Dass Rechtsextreme in Staaten wieder in Erscheinung treten, ist für ihn keine Überraschung.
Meine Interpretation ist schon, dass das zeitlich zusammenfällt mit dieser ganzen medialen Debatte. Als ich vor 2-3 Jahren solche Veranstaltungen gemacht habe, da war eben das dann ein Thema für die, sich kritisch mit Diskriminierung auseinanderzusetzen, mit Rassismus oder auch mit Gewalt. Und nach der ganzen Debatte um die Sicherheit in den Stadien habe ich einfach erlebt, dass daran kein Interesse mehr besteht.
Laut Polizeistatistik ist es wahrscheinlicher, beim Münchner Oktoberfest durch eine Schlägerei verletzt zu werden und nicht in einem Fußballstadion. Trotzdem wurden Ultras pauschal als Randalierer dargestellt. In diesem Diskussionsklima lebt eine Subkultur wieder auf, die vorwiegend an Gewalt interessiert ist. Die Hooligans. In den 80er und frühen 90er Jahren pflegten sie das Bild der rebellischen Elite, auf der Suche nach Adrenalinstößen. 1998 dann der Bruch. Deutsche Hooligans schlugen während der WM in Frankreich den Polizisten Daniel Nivelle fast zu Tode. Der öffentliche Druck wuchs, fortan blieben die Hooligans in den Stadien unauffällig. Einige zogen sich ganz zurück, andere verlegten ihre Kämpfe in Waldgebiete und auf stillgelegte Industrieanlagen. Ganz verschwunden waren die Hooligans nie, sagt der Fanforscher Jonas Gable. In den Fanszenen hatten sie ein subtiles Gewaltmonopol.
Dass halt am Ende die, die Gewalt ausüben, dann schon auch sehr viel bestimmen können in den Kurven. Es gibt viele Ultraszenen, die sagen, wir würden gerne uns deutlicher positionieren gegen Rassismus, gegen Diskriminierung. Aber wir können das nicht, weil wenn wir das machen würden, dann würden am nächsten Tag bei uns die Hools, die Alten, sagen sie dann immer, die Alten auf der Matte stehen und uns weghauen.
Nicht alle Hooligans haben ein rechtsextremes Weltbild, doch nicht erst der Hitlergruß offenbart menschenfeindliche Einstellungen. Für Hooligans zählt das Gesetz des Stärkeren. Männlichkeitskult, autoritäre Werte, die Suche nach Gewalt. Ein Gebräu, das anschlussfähig ist für Neonazismus und junge Ultras beeinflussen kann. An mehreren Standorten werden Hooligan-Gruppen wieder auffällig, berichtet das fanpolitische Magazin Transparent. Die Borussenfront in Dortmund, die Division in Duisburg, die Standarte in Bremen oder die Rotfront in Kaiserslautern. Wie Hooligans mit Neonazis eine antirassistische Gruppe an den Rand drängen können, zeigt das Beispiel Aachen. Für diese Sendung haben wir mit einem Ultra der Alemannia gesprochen, der Anfang 20 ist. Er möchte sich nicht zu erkennen geben, deshalb werden seine Aussagen von einem Sprecher wiedergegeben. der Ultra, soll an dieser Stelle Hannes heißen.
Am Anfang waren es Drohungen, man wollte uns den Mund verbieten. Irgendwann gingen die Drohungen in körperliche Angriffe über. Wir konnten uns in der Stadt nicht mehr frei bewegen, ob auf dem Weg in die Uni oder zur Arbeit. Es ging so weit, dass Leute von uns im eigenen Hausflur attackiert wurden. Wir haben lange auf Unterstützung gewartet. Aus der Fanszene, dem Verein, dem Fanprojekt. Leider vergeblich. Irgendwann haben wir uns gesagt, es geht nicht mehr. Es gibt keine Basis für antirassistisches Engagement im Stadion. Wir wollen nicht vor Eltern stehen müssen und ihnen sagen, dass ihren Kindern etwas zugestoßen ist.
Hannes ist Mitglied der Aachen Ultras, der ACU. Die Gruppe tritt für eine Fankultur ohne Diskriminierung ein. Sie sammelt Spenden für Obdachlose und Flüchtlinge. Mit diesem politischen Selbstverständnis wurden die Aachen Ultras zur Zielscheibe. In einer Region in Nordrhein-Westfalen, in der das Netzwerk aus Neonazis, Hooligans und Rockern eng geknüpft ist. Die Aachen Ultras waren nicht immer antirassistisch. Nach ihrer Gründung 1999 duldeten sie Gewalt und Neonazis. Langsam setzte sich eine kritische Selbstreflexion durch. Fraktionen bildeten sich heraus. Sie stritten um Stadionchoreografien, Fangesänge und vor allem die politische Ausrichtung. 2010 dann die Spaltung. Mitglieder verließen die Gruppe und gründeten die Karlsbande. Sie bezeichnen sich als unpolitisch. Jeder dürfe teilhaben, solange er die Alemannia unterstützt. Das gilt auch für Neonazis und Schläger.
Fußball ist Fußball, Politik ist Politik. Diesen Spruch haben wir zu hören bekommen. Für uns ist das der Versuch, sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung zu entziehen. Dieser Spruch ist eine Illusion und zeigt eine unausgesprochene Toleranz gegen Neonazis.
Die Ultras der Karlsbande pflegen enge Beziehungen zu den Hooligan-Gruppen Westwall Aachen und Alemannia Supporters. Diese rechtsunterwanderte Allianz zählt etwa 300 Anhänger. Mehrfach machten ihre Mitglieder Jagd auf die Aachen Ultras, zu denen etwa 100 Fans gehören. Im vergangenen August traten sie beim Auswärtsspiel in Saarbrücken auf Jugendliche ein, die schon am Boden lagen. Wochen später attackierten sie ein Auto der Aachen Ultras auf einer Raststätte in Pforzheim. Die Grenze war erreicht. Mitte Januar beendeten ACU während eines Pokalspiels ihre aktive Unterstützung im Stadion. Antirassistische Ultras aus 20 Fanszenen bekundeten Solidarität. Die Aachen Ultras wollen sich auf anderen Wegen gegen Diskriminierung einsetzen. In der Wahrnehmung vieler Funktionäre gelten sie als Provokateure und Linksextreme. Eine gängige Stigmatisierung, sagt der Sozialwissenschaftler Gerd Dembowski.
Wenn ich mit Funktionsträgern rede, ich habe das Gefühl, die haben häufig eine sehr antiquierte Vorstellung von links. Da spielt noch dieses alte Bild Extremismus rechts, Extremismus links historisch eine Rolle, dass man sagt, das sind irgendwelche Kommunisten, aber niemand dieser Menschen, die sich für Zivilcourage einsetzen, die als Linke bezeichnet werden, wollen Gulags errichten, sind Stalinisten, sind Maoisten, sondern sie vertreten gesellschaftliche Mindeststandards, die hier eigentlich gesetzliche Grundlage sind. Und da wundert mich doch tatsächlich, dass sich da so eine Art imaginärer Schulterschluss ergibt aus unterschiedlichen Institutionen, die sagen, ja, aber diese Zivilcouragierten, diese Linken, die sind das Problem. Dass tatsächlich immer noch alle Fußball so als Reservat empfinden und das auch erhalten wollen, als Hort, wo man mal eben über die Stränge schlagen kann, wo alles nicht mehr gilt, wo man sein politisches Gedächtnis an der Eintrittskasse abgeben kann.
Funktionäre und Fans verengen den Begriff Politik auf Parteien und Parlament. Doch einige Ultras wollen den Diskurs erweitern. Beispiel Rostock. Die Gruppe Unique Rebels sprach sich für eine vielschichtige Unterstützung ihrer Mannschaft aus. Für melodischere Gesänge, ein kreatives Fanzine, eine Kultur ohne Herabwürdigung des Gegners. Vielen Fans des FC Hansa war diese Haltung zu politisch. Sie zwang die Unique Rebels im Januar 2011 zur Auflösung. In vielen Städten waren antirassistische Ultras Anfeindungen ausgesetzt. In Essen, Leipzig oder Dresden, in Duisburg, Braunschweig oder Düsseldorf. Jonas Gabler, Experte für die Ultrakultur, beobachtet seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts zahlreiche Spaltungen in den Fanszenen.
Also es ist eigentlich etwas, was man bei fast allen großen Szenen beobachten konnte. Und es sind eigentlich eher wenige Szenen, denen es bis heute gelingt, diesen uniformen Block aufrechtzuerhalten. Ich glaube, es ist eine ganz natürliche Entwicklung und es ist überhaupt nicht zu vermeiden. Fußballfans gehen zum Fußball, weil sie da auch Freiheit erleben wollen. Und umso größer so eine Gruppe wird, umso mehr entfremden sie sich auch von der Gruppe, weil sie ihnen zu viele Vorschriften macht.
Was wollen die Fans? Eine politische Fankultur, also ein Bekenntnis zum Antirassismus, oder eine unpolitische Kultur mit dem Fokus auf Fußball. Die Ausdifferenzierung in der Ultrabewegung fällt in eine Zeit, in der Gewalt und Pyrotechnik an der Spitze der öffentlichen Agenda stehen. Viele Medien erzeugen damit einen Handlungsdruck auf Politik, Verbände und Vereine. Im neuen Sicherheitskonzept der deutschen Fußballliga DFL wurden Maßnahmen gegen Rechtsextremismus am Rande erwähnt. Die Fanszene wollte für ihre Proteste gegen die Kriminalisierung der Ultras ein breites Bündnis schmieden. So durften auch Gruppen mitmischen, deren Ausdifferenzierung ins rechte Spektrum neigt, zum Beispiel die Karlsbande aus Aachen. Gerd Dembowski glaubt, dass diese Moralpanik den Populisten zugutekommen kann und dass antirassistische Gruppen auf noch mehr Widerstand der erstarkenden Hooligans stoßen.
Dann hat man keine Zeit mehr, um sehr viel mehr diesen kleinen Kampf gegen Diskriminierung im Alltag durchzusetzen, weil das große Thema ein anderes ist. Denn wenn so Gruppe wie Karlsbande aus Aachen mit am Tisch sitzen und noch einige andere, dann finde ich es sehr, sehr schwierig. Dann kommen Neonazis wieder auf dieses politische Trittbrett, dass sie sagen können, okay, wir engagieren uns ja gesellschaftlich und wir sind hier nadelstreifenmäßig unterwegs. Aber das ist natürlich ein Zeichen für die Gruppen, dass sie nicht mehr so marginalisiert sind und dass sie sich auch wieder stärker äußern können, eben auch auf der ganz alltäglichen politischen Bühne.
Diese Atmosphäre will sich auch die Nationaldemokratische Partei Deutschland zunutze machen. Oft ist Fußball für die NPD eine Bühne, auf der sie ihre Botschaften verbreiten kann. Gegen Polizei im Stadion und damit gegen den Staat. Für heimische Talente, also gegen Migranten. Gegen den Kommerz, also gegen Globalisierung. Immer wieder nutzen Parteikader Schlagworte, die auch zum Vokabular des Fußballs gehören. Heimat, Ehre, Kampfkraft. Im Februar wandte sich die NPD in Thüringen mit einem Schreiben an die Fanclubs von Carl Zeiss Jena und Rot-Weiß Erfurt. Der Titel des Papiers: Sportfrei, Politik raus aus dem Stadion. Für eine lebendige, selbstständige und vielfältige Fankultur im Fußball. Die Vereine distanzierten sich, ebenso wie das bundesweite Fanbündnis Pro Fans. Dessen Sprecher ist der Hamburger Philipp Markhardt.
Es geht ganz einfach nicht, dass die NPD sich eines Themas annimmt, um daraus Profit zu schlagen. Das ist genauso wie die Kapitalismuskritik, die sie vor Jahren mal adaptiert hat, die ein typisch linkes Feld war. Das ist ja keine ernst gemeinte Kapitalismuskritik gewesen, sondern lediglich versteckter Antisemitismus. Und wenn die NPD fordert keine Politik in den Stadien Thürings, dann fordert sie natürlich keine linke Politik in den Stadien Thürings.
Wie sollen Vereine und Verbände gegen Rechtsextreme vorgehen? Journalisten des Mitteldeutschen Rundfunks haben einen Versuch unternommen. Für das Nachrichtenmagazin Exakt haben sie Trikots mit rechten Symbolen wie dem Zahlencode 88 bestellt. Von 9 angefragten Fanshops hätten 7 solche Trikots anstandslos geliefert. Für Philipp Markhardt ist das keine Überraschung. Er sagt, Vereine seien politisch schlecht beraten.
Der Verein kann die Fans nicht allein lassen. Das darf er auch gar nicht, denn die Fans können nicht Recht und Gesetz in die eigene Hand nehmen. Es reicht ganz einfach nicht, wenn ein Verein sagt, ja, wir positionieren uns gegen Rechtsextremismus oder noch besser gegen Extremismus jeder Art. Das ist ja so diese typische Aussage, wenn man es allen Seiten recht machen möchte. Ich wüsste jetzt nicht, dass es einen Verein gibt, wo konsequent ein Kurs gegen Rassismus gefahren wird, gemeinsam mit den Fans, in Absprache mit den Fans.
Das Niveau in den Fanbetreuungen ist unterschiedlich. Antidiskriminierungs- oder Gleichstellungsbeauftragte lassen sich an einer Hand abzählen. Ein Besuch in Frankfurt, in der Zentrale des Deutschen Fußballbundes. Der DFB hat unter seinem Präsidenten Theo Zwanziger sein politisches Profil geschärft. Zwanziger schob die historische Aufarbeitung an, erweiterte den Beraterkreis, öffnete den Verband für Initiativen gegen Diskriminierung. Nach seinem Ausscheiden im vergangenen Jahr fragten sich Fans und Medien, ob sein Nachfolger diesen Kurs fortführen würde. Wolfgang Niersbach zeigt im Interview Verständnis für diese Haltung. Er sagt, der DFB werde auch unter seiner Führung nicht unpolitisch sein.
Mein Vater war Jahrgang 1915. Er ist, wie wohl alle Männer dieser Generation, als Soldat eingezogen worden. Ich weiß, dass er die Ausbildung in Insterbock, dem damaligen Ostpreußen, in der Kavallerie gemacht hat, danach in Norwegen und anschließend in englischer Kriegsgefangenschaft. Viel mehr weiß ich nicht. Ich bin 1950 geboren, gehöre jetzt aber auch zu der Generation, also die mit dem Vater, mit den Eltern über diese Zeit wenig bis gar nicht gesprochen hat. Im Nachhinein bedauere ich es Also in meiner Schulzeit zwischen 1960 und 1970 ist dieses Thema bei weitem nicht so in der Öffentlichkeit gewesen, auch nicht so diskutiert worden, wie das gerade heute aktuell der Fall ist.
1976 war Wolfgang Niersbach zum ersten Mal in Auschwitz. Er hatte damals als Journalist von der Eishockey-Weltmeisterschaft in Katowice berichtet. Auch an 1996 kann er sich gut erinnern. Die deutsche Nationalmannschaft bestritt ihr erstes Spiel nach dem Gewinn der Europameisterschaft in Sabce gegen Polen, nicht weit von Auschwitz entfernt. Deutsche Hooligans entrollten ein Transparent mit dem Schriftzug »Schindlerjuden, wir grüßen euch«. Niersbach war Pressesprecher des DFB. Er war fassungslos und konnte erahnen, wie begrenzt die Macht des Verbandes gegen Neonazis ist.
Bei der Aufarbeitung haben wir als DFB zunächst keine aktive Rolle im Sinne von Sanktionen. Wir können als Verband und während dieser Touren immer nur unsere Grundhaltung deutlich machen, dass wir nicht nur über die Satzung, sondern auch aus voller Überzeugung gegen jede Bewegung nach rechts sind, dass dieser Fußballbund offen sein soll für alle. Und wir haben jetzt ganz konkret unsere Vereine über die Landesverbände aufgefordert, ihre Satzungen möglichst so zu ändern, dass man mit diesem Argument, der Fußball ist per Satzung offen für alle, auch für Ausländer, für Migranten in diesem Land, dass man da die Andersdenkenden auch ausschließen kann.
Wolfgang Niersbach weiß, dass der Ausschluss von rechtsextremen Mitgliedern nicht deren Gesinnung schwinden lässt. Am Mittwoch hat er in einem offenen Brief an die 26.000 Vereine des DFB noch einmal seine Position gegen rechts bestärkt. Immer wieder rückt er die Prävention in den Fokus. Die Reisen der DFB-Nachwuchsteams nach Israel. Die Vergabe des Julius-Hirsch-Preises an antirassistische Initiativen und vor allem die finanzielle Unterstützung der 50 Fanprojekte. Seit mehr als 3 Jahrzehnten nutzen Sozialarbeiter das Medium Fußball, um Fans für Jugendhilfe zu gewinnen. Sie fördern Kreativität in der Hoffnung, dass rechte Einstellungen gar nicht erst entstehen. Die Fanprojekte werden durch eine Drittelfinanzierung getragen. DFB bzw. DFL sind ebenso beteiligt wie die jeweilige Kommune und das Bundesland. Der angestrebte Jahresetat eines Projekts liegt bei 180.000 Euro. Für 3 Sozialarbeiter und eine Verwaltungskraft. Diesen Mindeststandard weisen aber nur 5 von 50 Fanprojekten auf. Michael Gabriel, Leiter der Koordinationsstelle Fanprojekte in Frankfurt, der KOS.
Was ich gerne anführen würde, ist, dass wir große Sorgen haben, weil wir im Moment spüren, dass diese immens gestiegenen Erwartungshaltungen des Fußballs, der Politik, der Polizei, auch der Fanszene mit den Konfliktlagen, die es gibt, Thema Rechtsextremismus, Rassismus, aber auch das Thema Sicherheit, das Thema Pyrotechnik, dass das so einen hohen Erwartungsdruck auf die Kollegen, Kolleginnen in den Fanprojekten ausübt, die in der Regel schlecht bezahlt sind, wahnsinnige Arbeitszeiten haben, viel zu schlecht ausgestattet sind. Uns in den letzten 1,5 Jahren sind uns 25 Leute weggebrochen, aufgrund von Krankheit, aber weil sie sich auf andere Stellen auch wegbeworben haben.
Das Erscheinungsbild der Rechtsextremen hat sich gewandelt. Weg von martialischen Springerstiefeln hin zu einem unauffälligen und sportlichen Lifestyle. Die Sozialarbeiter klären auf über Kodierungen, Internethetze, Kleidermarken. Und sie leisten akzeptierende Sozialarbeit. Integration statt Ausgrenzung, auch von Jugendlichen mit einem diffusen rechten Weltbild.
Viele Kollegen in den Fanprojekten, aber auch bei den Fanbeauftragten haben Gewalterfahrungen gemacht. In Ausübung ihres Berufs. Meistens Erfahrungen, wo es Konflikte gegeben hat zwischen Fans und Polizei. Dass jetzt eine politische Konnotation noch dazu kommt, also dass Kollegen, Kolleginnen von Rechtsextremen angegriffen werden, das tritt verstärkt auf. Also es ist nicht nur Dortmund der Kollege, der ja massiv zusammengeschlagen worden ist von Neonazis, sondern auch die Kollegin in Aachen ist offensiv bedroht worden, Kollegen an anderen Standorten auch. Also wir würden nie mehr ein Fanprojekt mit 1,5 Stellen genehmigen. Aachen macht es deutlich, auch andere Standorte machen es deutlich. Wenn es zum Konflikt kommt, hält das so eine Struktur nicht aus.
Wie geht die Entwicklung weiter? Der Fußball wird bei den Präsentationsformen der Neonazis weiter eine Rolle spielen, schreibt der Autor Florian Schubert im Debattenportal publikative.org.
Sie wollen ihren Raum, der an manchen Orten auch dadurch wichtiger wird, da Nazis auf der Straße gesellschaftlich gerade in der Defensive sind, Großaufmärsche wie in Wunsiedel zum Heßgedenken oder zum Jahrestag der Bombardierung von Dresden sind derzeit nicht mehr durchzuführen. Die Debatte um die NSU bringt die Naziszene weiter in die politische Defensive. Es gab immer wieder Zeiten, in denen sich Nazis umorientieren mussten, weil sie gerade nicht weiterkamen. So war ein Effekt aus den Erfahrungen ab Mitte der 1990er Jahre die Entwicklung von Kameradschaftsstrukturen, die in die Gründung von autonomen Nationalisten mündete. Genau in diesem Kreis finden wir viele der Nazis, die sich beim Fußball tummeln.
Am 17. April beginnt in München der Gerichtsprozess gegen die mutmaßliche Terroristin des nationalsozialistischen Untergrunds Beate Zschäpe. Seit Monaten wird darüber diskutiert. Der Sozialwissenschaftler Gerd Dombowski plädiert dafür, auch auf andere Stimmungen zu achten. Auf wachsende Islamfeindlichkeit, auf soziale Entsicherung und auf antisemitische Klischees, getarnt als Kritik an Israel. Das sei der Nährboden für Neonazismus. Und doch dominiert der Streit um ein mögliches Verbot der NPD. Doch was können Verbote bewirken?
Verbote bedeuten erstmal immer Verunsicherung, weil die Leute sind ja nicht auf den Mond geschossen, sondern sie existieren weiter, diese Neonazis und ihre Sympathisierenden. Die müssen sich jetzt konsolidieren und in so einer Konsolidierungsphase neigen halt vielleicht auch einige Leute, dann weiter über den Strich zu schlagen. Und der Fußball ist halt eben auch ein Kontakthof immer gewesen. Ist halt auch ein Interimsort. Wenn man irgendwo anders verboten sind, kann man in dem Bereich Fußball immer wieder unterkriechen, weil man eben auch noch eine zweite Identität als Fan seines Vereins vielleicht hat. Und in diesem Gemisch kann was Neues entstehen und da kann Fußball wieder eine neue große Bedeutung bekommen.
Ob Rechtsextreme ihre Bewegung in diesem Gemisch modernisieren können? Der Fußball, so sind sich die Experten sicher, wird für sie weiter eine wichtige Rolle spielen.
Soweit das Sportgespräch Braune Schatten über Rechtsextremismus im Fußball. Eine Sendung von Ronny Blaschke. Diese Sendung können Sie auf unserer Internetseite dradio.de im Audio-on-Demand-Angebot nachhören und dort auch als Podcast kostenfrei abonnieren.